Herzlich willkommen hier zur fünften Folge von unserem Podcast En Rogue. Mit dabei sind heute, so wie beim letzten Mal und die Male davor, auch der liebe Jan.
Moin.
Und der liebe Adrian.
Servus.
Ich bin der Simon und ich darf heute ein bisschen die Moderatorenkeule am Anfang schwingen, denn wir stürzen uns gleich ins Getümmel, denn wir kümmern uns um eine Perle des Roguelite-Genres, das wir hier ja immer besprechen. Und zwar werden wir uns mit den galaktischen Zwergen auseinandersetzen, den galaktischen Zwergen von Deep Rock Galactic. Und Deep Rock Galactic ist ein, ja, ich würde sogar sagen, Spiel mit einem ganz großen Alleinstellungsmerkmal, nämlich, dass wir es eben mit diesen galaktischen Zwergen in eine Mine vordringen können, um dort Abenteuer zu erleben, um es mal so einfach zu sagen. Doch bevor wir jetzt dann noch tiefer ins Gameplay einsteigen lassen, schauen wir doch, so wie wir es immer machen, eigentlich zuerst mal auf die Firma, die für dieses Spiel verantwortlich ist. Und da können wir, darüber haben wir im Vorgespräch schon gesprochen, direkt in die große Embracer Group einsteigen, denn die sind der Publisher, Jan, ne? So hatten wir herausgefunden.
Genau, beziehungsweise Embracer hat sich ja mittlerweile aufgeteilt. Publisher ist Coffee Stain Publishing mittlerweile. Genau, oder war es beziehungsweise immer, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist, ob dann Embracer sie irgendwann aufgekauft hat oder ob sie da jetzt schon immer zugehörten, das weiß ich nicht. Aber fungieren immerhin so stark in diesem Konglomerat, dass sie jetzt ja ein eigenes Subunternehmen im Grunde geworden sind. Genau, und entwickelt wurde das Ganze von Ghost Ship Games.
Genau, das sind Dänen, wie ich jetzt auch erst gelernt habe, um ehrlich zu sein. Und die haben ja schon den Early Access seinerzeit. Das ist ja auch eine Early Access Geschichte, das Deep Rock Galactic. Der Early Access Start war ja in 2018, Februar 2018. Und ungefähr zwei Jahre später im Mai kam dann für den PC und für die Xbox One die Vollversion raus. Die PlayStation ist auch nachgerückt. Die ist aber, glaube ich, erst zwei, drei Jahre später gekommen. Das müsste stimmen, oder?
Muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht recherchiert.
Okay,
ich also wusste gar nicht, dass es für die PlayStation kam.
Doch. Moment ganz kurz. Ja, genau, ich sehe es hier. Januar 22, PlayStation Release. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Studio bei 44 Personen, habe ich gesehen, was auch schon echt relativ groß ist dafür, dass die ja meines Wissens nach nur Deep Rock Galactic machen.
Ja, sie machen jetzt gerade den Nachfolger.
Das stimmt, ja. Also da haben sie dann doch noch einiges zu tun. Das Spiel hat sich saugut verkauft, das kann man ja nicht so deutlich sagen. Das hat mich nämlich mal interessant, habe ich mich mal interessiert für. Und das ist über 10 Millionen Mal verkauft worden über alle Plattformen, was echt eine krasse Zahl ist für dieses Spiel aus diesem Genre. Und wird wirklich sehr, sehr positiv, insbesondere auf Steam bewertet. Ich weiß nicht, Adrian, wann bist du das erste Mal mit Deep Rock Galactic so in Kontakt gekommen? Ist das jetzt über einen Podcast passiert oder hattest du es vorher schon mal in den Fingern?
Nee, also ich hatte es schon ewig lang, seit Jahren in meiner Library. Ich habe es aber erst, glaube ich, jetzt vor 3 Monaten gespielt, 4 Monaten. Und dann auch, ja, eigentlich jeden Abend, bis ich in den Urlaub gegangen bin.
Okay. Ich finde es spannend, weil ich habe in meiner Recherche dann auch herausgefunden, was die durchschnittliche Spielzeit ist von einem durchschnittlichen Nutzer. Und da war ich ganz erstaunt darüber, wie hoch die ist. Also die durchschnittliche Spielzeit eines Nutzers ist bei Deep Rock Galactic tatsächlich 48 Stunden. Ganz verrückt.
Nicht schlecht.
Also merken,
nicht schlecht.
Dann, ja.
Da müsste ich gleich mal schauen, wie viel ich jetzt da habe.
Also da merkt man schon, dass es ein Spiel ist, das die Leute dann tatsächlich bei der Stange hängt. Ja, was wir uns überlegt hatten, und da bitte ich dann jetzt auch gleich mal den Adrian da, weil es war seine Idee, dass wir damit starten, weil wir möchten natürlich euch das Spiel ein bisschen näher bringen und der beste Weg, euch das Spiel näher zu bringen, ist, euch mit dem zu konfrontieren oder zu versuchen, euch das nahe zu bringen, was man als allererstes sieht, wenn man in dieses Spiel kommt. Und das ist eben diese Lobby, dieser Auffangraum, in dem man mit seinem Zwerg startet, Adrian. Was ist denn an dem so wahnsinnig besonders?
Also man fängt erstmal an in seiner Kajüte. Die ist klein, da ist nur ein Bett und ich glaube ein Monitor, viel mehr ist da nicht. Und das allererste, was man eigentlich macht, ist, man verlässt den. Und was ich halt so faszinierend an diese Lobby finde, ist, die erinnert mich so an ein Containerschiff. Ich weiß nicht, ob ihr mal so bei Galileo oder sowas so eine Dokumentation über Containerschiffe gesehen habt. oder wie das Leben auf so einem Schiff ist.
Ja, stimmt, es hat schon Anleihen davon.
Ihr müsstet gerade nachdenken, ja, das habe ich schon gemerkt. Und es ist halt, ich finde das ist halt K genauso. Genauso, so stelle ich es mir halt so vor, auf ein Containerschiff oder auf eine Bohrinsel. Man hat halt einfach alles so ganz rudimentär da. Da gibt es dann so eine Bar, in der keiner ist, außer man sich selbst mit oder man spielt halt. Und ich finde das super sympathisch eigentlich. Es gibt da so einen Roboter, der das halt ausschenkt, das Bier. Mehr gibt's auch nicht. Es gibt halt nur Bier in allen möglichen Variationen. Dann legt man halt Musik auf, tanzt alleine vor sich hin oder mit den vier anderen Leuten, die es gibt. Spielt dann irgendwie so einen Fußball, das kann man auch noch machen. Oder man wirft halt so Fässer, gibt's halt lauter Minispiele. Und das hat sowas gewissermaßen Bedrückendes, aber doch so auch, es beschäftigt halt trotzdem einen.
Es ist sehr einladend, finde ich. Ich finde, dass die Lobby vor allem einladend ist zu erkunden. Und wo ich dir recht geben möchte, ist, dass diese Industrial Art. Und man merkt aber auch, dass alles einen Zweck verfolgt. Das ist jetzt nicht nur so, dass man sich daran auffällt und doofe Minispiele macht, bevor es dann losgeht. Es gibt eben auch ganz viele Möglichkeiten, mit der Welt zu interagieren.
Voll. Also da liegen ja auch überall Fässer rum. Es gibt lauter Easter Eggs. Man kann, also wie du es auch sagst, erkunden. Da wird dann irgendwann gesagt, oh, du darfst in diesem Bereich nicht sein. Dann gibt es jetzt auch so ein Museum mit einer Galerie, wo dann die ganzen Abenteuer freigeschalten oder betrachtet werden können. Also die ganz typischen Statistiken.
Und eine wunderschöne goldene Statue von Karl.
Genau.
Ja.
Man wird auch immer wieder ermahnt vom Chef, man soll gefälligst arbeiten gehen. Und wie gesagt, ich finde es so faszinierend, weil es halt dieses auch, also du sagst zwar einladend, aber ich finde so, diese Industriescham, so in Endeffekt, die Firma interessiert sich nicht für dich. Und da macht es halt nur das Minimum, dich irgendwie bei Laune zu halten. Und deswegen gibt es so alles so ganz simpel, ganz rudimentär. Und es hat halt so seinen Charme und dann geht man halt zum Beispiel zur Umkleide und rüstet oder man dekoriert seinen Charakter, wählt die Klasse aus, Mission, was gibt's noch?
Spitzhacke kann man noch ein bisschen verändern.
Spitzhacke, die Waffen-Upgrades, dann man kann Handel treiben mit den Ressourcen.
Später dann auch noch Ausrüstung und auch wieder Cosmetics schmieden.
Genau, und halt natürlich die Missionsauswahl.
Genau.
Und also ich finde insgesamt.
Und das große Season Board. Aber genau. Und damit haben wir ja eigentlich auch schon viele Bereiche, auf die wir dann ja noch dann gleich eingehen können.
Ja, genau. Also,
alles
weil
hat Zweck.
Diese Lobby ist im Prinzip auch dafür da, dass man halt navigieren kann. Also, was früher in irgendeinem Menü gemacht wurde, wo man dann durchgescrollt ist und konnte dann halt eben auswählen, Klassenauswahl oder Items oder so, das erläuft man sich in dem Spiel, indem man einfach zum Terminal geht und dann halt dort interagiert und dann öffnet sich halt eben dieses Fenster. Und das bräuchte das Spiel an sich eigentlich gar nicht. Also man könnte logischerweise auch einfach in einem ganz normalen Startscreen sein oder keine Ahnung, wie bei Enemy Within, wie heißt das richtig? Wie heißt das Spiel Enemy Within? Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ihr wisst doch, dieses Spiel, wo man auch mit Soldaten irgendwo hingehen muss und dann, egal. Es wird auch XCOM. Oh, herzlichen Dank. XCOM, danke. Ja. Man könnte auch einfach so ein Startbildschirm machen, seine Truppen auswählen und dann reingehen. Aber das Spiel will das gar nicht. Das Spiel möchte, dass man diese Immersion bekommt, dass man eben auf diesem Frachtschiff oder auf diesem Tanker ist, um eben seiner jetzt dann Arbeit nachzugehen, weil wir sind ja alles Zwerge, die einen strikten Arbeitseifer haben und die eben eine Aufgabe haben. Und diese Aufgabe ist eben, Missionen für das Unternehmen zu erfüllen, um Ressourcen zu bergen. Kann man das so pauschal sagen?
Ja, das stimmt, genau.
Ja. Und die Vorgehensweise ist dann immer die gleiche für uns alle. Wir gehen zunächst einmal zu diesem Terminal, in dem wir uns für eine Klasse entscheiden dürfen, Jan. Welche Klassen haben wir denn zur Auswahl, bevor wir uns ins Abenteuer schmeißen?
Genau, insgesamt gibt es vier verschiedene Klassen. Ich würde ja immer so grob umreißen. Wir haben einmal den Schützen. Der ist, denke ich, ziemlich klar. Der macht ist vor allem für das verantwortlich, wofür sein Name steht, nämlich Schießen. In der Regel mit großen Waffen. Dann gibt es den Ingenieur, der kann auch ein bisschen schießen natürlich, also schießen können sie alle, aber der hat eben noch die Spezialfähigkeit, dass er Türme aufbauen kann, die dann eben einen unterstützen können. Ein, zwei Geschütztürme, die er dann da hinstellen kann. Außerdem kann er Plattformen verschießen und hatte ich beim Schützen eben vergessen, der kann auch so Ziplines schießen, an denen man dann entlangfahren kann, um dann Höhenunterschiede wieder wettmachen zu können. Dann haben wir den Bohrer, der hat so zwei große Bohrarme, mit denen er sich sehr, sehr leicht durch das Gestein fräsen kann. Ist ansonsten ja für seinen Flammenwerfer im Grunde bekannt, kann aber auch irgendwann später so eine Kältekanone kriegen. Der ist dann also ja Herr der Elemente, würde ich mal sagen. Und dann gibt es noch den Scout. Der Scout ist sehr, sehr mobil unterwegs. Der hat so einen Greifhaken, mit dem er sich dann über eine gewisse Distanz hinweg bewegen kann. Außerdem kann er auch viel Licht ins Dunkel bringen, indem er so Flareguns hat, mit denen er dann eben alles so ein bisschen erleuchten kann. Genau, so hat jede Klasse so seine spezifischen Vorteile und vielleicht auch Nachteile. Und genau, da ist man dann frei in der Wahl, welche Klasse man da spielen möchte und wie man die Gruppe zusammenbauen möchte. Sind natürlich dafür gedacht, dass sie sich so sehr schön ergänzen, aber es ist genauso auch erlaubt, einfach mit, weiß ich nicht, drei Speeren unterwegs zu sein zum Beispiel.
Und es funktioniert auch, das sollte man vielleicht gleich vorne wegschicken.
Ja.
Also das Spiel setzt nicht zwingend voraus, dass man immer einen vollen Trupp dabei hat. Natürlich, also es ist zumindest meine Erfahrung gewesen, natürlich ist es gut, wenn man vom Klassentaschenmesser, sage ich jetzt mal, alle Klingen dabei hat. Das hilft einem dann doch in der einen oder anderen Situation, dass dann derjenige, der am besten für eine bestimmte Situation geeignet ist, auch tatsächlich mit dabei ist. Aber man kann definitiv also ich habe nie das Gefühl gehabt, eine Karte nicht lösen zu können, weil mir jetzt eine Klasse fehlt.
Genau, man muss dann gegebenenfalls ein bisschen anders lösen oder es ein bisschen umständlicher lösen, aber man findet immer eine Lösung.
In der Regel ist ja nur, dass es länger dauert.
Genau, finde ich. Da würde mich mal interessieren, was ist denn eure Lieblingsklasse? Welche spielt ihr am liebsten?
Also ich persönlich habe am meisten Spaß Tatsache mit dem Engineer gehabt, also mit dem Ingenieur. Ich habe es auf Englisch gespielt, deswegen ist bei mir der Engineer. Das liegt aber daran, weil ich habe Zeit meines Lebens ein Guilty Pleasure, wenn es um Geschütztürme geht. Ist eigentlich völlig wurscht, was ich habe schon immer die Charaktere gehabt, die Geschütztürme aufbauen konnten, weil ich das einfach cool finde. Es war schon immer so. Also deswegen habe ich fast ausschließlich einen Ingenieur gespielt und den Scout noch. Die anderen beiden, den Gunner und den Driller oder den der Schütze und der Bohrer auf Deutsch, die habe ich kaum gespielt.
Bei mir war es am Anfang auch der Ingenieur, aber dann bin ich eher so zum Gunner rübergewechselt und zum Scout, weil einfach so die Mobility beim Engineer fehlte, finde ich.
Das stimmt.
Ja, das stimmt. Also, weil der Drill, der kann halt die Löcher überall hinbohren, der Gunner kann halt diese Zipline machen und der Scout, der schwingt sich halt überall und der Engineer, der kann halt eigentlich nichts Praktisches.
Boah. Wieso die Plattformen sind super.
Ja, und dann fällst du jetzt mal runter.
Ja, aber dann schießt du unter dich eine Plattform und kriegst keinen Fallschaden, wenn du es richtig
gelevelt hast. Ja, das ist mega auch.
Also das ist schon praktisch. Bei mir war es am Anfang auch der Ingenieur, einfach weil ich viel Solo spiele und ich mich da erstmal so sicherer gefühlt habe mit den zwei Geschütztürmen noch eben als Unterstützung. Mittlerweile liebe ich aber den Scout, weil der einfach, ich liebe diese Mobilität, man sitzt sich so durch die Höhlen hindurch, Höhenunterschiede sind nicht so schlimm, man kommt an viele Sachen ran. Das schätze ich mittlerweile wirklich sehr. Ja. Aber ich habe auch mit den anderen Klassen kann ich was abgewinnen. Also ich habe jede Klasse mindestens einmal bis zur ersten Beförderung, also bis zum höchsten Level einmal gespielt, was man mit denen für einen Durchgang erreichen kann. Genau, aber der Scout ist mittlerweile doch so mein Favorit geworden.
Ich finde insgesamt gerade das Klassendesign ist wahrscheinlich einer der größten Stärken des Spiels, weil ich schon finde, dass sie für jeden Spielstil was parat hat und anstatt, dass man mit hunderten Unterklassen oder kleinen Zwischenklassen dann zugemüllt wird, hat man wirklich vier toll ausgebalancierte Klassen, die alle ihre Berechtigung haben und wo man jetzt wirklich nicht sagen kann, oh, einer ist der Beste und einer ist der Schlechteste oder man muss unbedingt den spielen. Es geht wirklich um persönliche Präferenz. Einer meiner Kumpels spielt wahnsinnig gern diesen Driller. Der mag es da, mit dem Bohrer da durch das Gestein durchzugehen, als ob es keinen Morgen gäbe, das gefällt dem.
Ja, dann auch unglaublich Spaß. Ja.
Ja, der Flammenwerfer macht ihm ganz besonders viel Spaß. Ja, ja, genau.
Nee, nicht den Flammenwerfer, du musst die Eiskanone nehmen.
Ja, die Eiskanone ist der Hammer. Und da hast du im Grunde ja dann noch wieder die Unterklassen so ein bisschen. Oh. Dadurch, dass man eben verschiedene Waffen und Granaten und auswählen kann, kann man sich das ja auch immer noch so ein bisschen hinbiegen, dass es dann für einen funktioniert. Da bin ich auch bei der Eiskanone hängen geblieben.
Ja, die ist halt OP, das ist wirklich so. Das ist der Wahnsinn.
Ja, OP. Also, die anderen auch, ist nicht. Ja, ich finde vor allem halt auch das Spiel, also darauf können wir ja gleich noch mal tiefer eingehen. Letztendlich ist es so, also ich hatte schon noch das Gefühl, dass das Spiel sich schon Mühe gibt, einen fairen, aber teilweise schon auch fordernden Schwierigkeitsgrad an den Tag legen zu können, wenn man das möchte. Mhm. Und in diesen Momenten ist man dann manchmal sogar ganz dankbar, wenn man eine in Anführungszeichen OP-Waffe hat, die einem jetzt dann doch mal hilft dabei, dieses Ding noch zu lösen, diese Mission noch zu lösen. Aber da können wir jetzt ja dann im Prinzip gleich weiterleiten, ja, weil die Missionen sind nämlich das Bread and Butter von diesem Spiel. Und wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, denn bei den Missionen verliert man mal so ganz gern den Überblick, weil es einfach so viele gibt. Wir werden jetzt mal versuchen, uns da so ganz vorsichtig durchzuarbeiten, denn auch wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass es zwei Missionsarten gibt, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Deswegen, Jan, welche Missionstypen, gehen wir mal durch so die ersten paar Standard-Missionstypen durch, die man gerade so am Anfang erlebt, hat denn das Spiel vorgesehen und wie funktioniert es dann quasi für den Spieler im tatsächlichen Gameplay?
Ja, ich würde, also man kommt ja auf alle mittlerweile. Es kam ja im Laufe der Zeit mit Updates immer mal wieder Missionstypen dazu. Also so diese erste Standardmission, die es dann eben auch die erste war, die dann überhaupt ins Spiel implementiert wurde, war eine ganz normale Mining Expedition. Also man hat Morkite, das ist so ein schwarz leuchtendes Mineral, was man super im Dunkeln erkennen kann, das man eben abbauen muss. Da muss man eine bestimmte Anzahl von abbauen und wenn man das geschafft hat, ist die Mission eben fast vorbei. Dann gibt's die Eierjagd, da muss man dann entsprechend eine gewisse Anzahl von Alien-Eiern sammeln und die sind in so großen Nestern, in die man dann reinbuddeln muss und dann da das Ei finden muss. Und wenn man das gefunden hat, gibt's dann möglich eine Chance, dass dann eben viele Viecher dann ankommen und einen daran hindern wollen, dieses Ei an sich zu nehmen. Dann gibt's,
Lass uns ganz kurz über diese ersten Missionstypen mal sprechen, weil mit dem werden wir ja am allermeisten konfrontiert. Mein erstes Mal ist länger zurück, aber vom ersten Gefühl her ist das erste, was man macht, ist eine Mining Expedition, oder?
Ja, genau. Ist so das Tutorial. Ja. Aber danach ist man völlig frei. Also ist jetzt nicht so, dass man die freischalten muss oder so. Also da variiert das Spiel wirklich sehr gut dazwischen. Also da gibt's jetzt nicht die Anfängermission, sondern eher die Mission, die später dazu kam und wenn man jetzt länger nicht gespielt hat, dann vielleicht auch gar nicht kennt.
Das stimmt, ja. Ja. Weil das, was du gerade beschrieben hast, diese Aufgabe, die man bekommt, dieses zum jetzt in dem Fall sammle so und so viel Morkit, je nachdem, welchem Schwierigkeitsgrad man ist. Es ist jetzt ja nicht so im Gameplay, dass man da dann einfach hinfährt und das Zeug einsammelt und dann wieder rausgeht, weil das Gameplay sieht ja vor allem davor, dass wir mit einer extremen Schwierigkeit konfrontiert werden, nämlich, dass wir in diesen Minen da unten nicht ganz alleine sind. Das ist ja das Hauptproblem, nehme ich mal an.
Ja, genau. Da gibt's dann verschiedene so Aliens, die erinnern so an Käfer, finde ich, oder irgendwie andere Insekten, die dann eben ja einen angreifen im Nahkampf, im Fernkampf. Da gibt's mittlerweile auch wirklich viele, viele verschiedene Gegnertypen. Manche stärker, manche schwächer, manche haben dann auch so Schwachpunkte, die man dann angreifen muss. Dann zum Beispiel so die etwas größere gepanzerte Art, die dann ihre Schwachstelle hat, wenn man sie von hinten angreift. Genau, würde ich, glaube ich, erstmal auch so ein bisschen vage lassen, weil da kann man sich jetzt auch sehr, sehr verlieren, wenn man die jetzt alle aufzählen möchte. Auch da gab es in den ganzen Updates immer mal wieder neue, die da auftauchten. Man kann auch auf Elite-Gegner treffen in manchen Missionstypen, die man dann auch noch erledigen kann.
Ja, genau. Halt, die so eine Pest drauf haben und dadurch robuster sind. Das gibt es ja auch noch, diese Events, die dann manchmal kommen.
Genau.
Genau, also im Kern geht es darum, dass wir eine Aufgabe bekommen, in den Minen unten obwohl da eine Alien-Belagerung ist oder da halt eben Aliens leben oder unbekannte Lebensformen für uns, dort eben eine Aufgabe für das Unternehmen zu erledigen und dann werden wir gezwungenermaßen damit konfrontiert, auch uns gegen die Aliens zu wehren, die dann ich sag mal so wellenartig über uns herfallen. Also es gibt immer mal so Momente, da haben wir dann unsere Ruhe, wo wir tatsächlich unserer Arbeit nachgehen können. Und dann muss man sich immer mal wieder gegen solche anströmenden Wellen, je nachdem, wie weit man schon vorgedrungen ist, erwehren. Jetzt hast du ja die Mining Expedition gesagt und warst dann direkt bei der Egghunt als nächstes. Da sammeln wir dann diese Eier von diesen Aliens, richtig?
Genau, da sammeln wir die Eier und nach jedem Ei, wenn man das aus dem Nest herausgeschlagen hat mit seiner Spitzhacke, dann gibt es, glaube ich, so eine Wahrscheinlichkeit, ob dann eben so ein Schwarm oder so eine Welle ausgelöst wird oder eben nicht.
Genau.
Genau. Ist es nach Wahrscheinlichkeit oder nach Fortschritt von der Mission?
Ich habe kein System erkannt bisher.
Okay, ich dachte nämlich, das wäre so, hängt so ein bisschen vom Fortschritt ab. Nee,
das kann auch schon beim ersten Ei passieren.
Ja. Okay.
Ja, ich fand diese Nester so ein bisschen ekelhaft am Anfang, weil es halt wirklich so ein bisschen so Maden durchseuchtes, so ein magendurchseuchter Blob ist.
Ja.
So, das hat mich daran erinnert und da muss man da irgendwie mit der Spitzhacke da rumstochern.
Ja, und manchmal sieht man es dann auch nicht direkt und dann stochert man da und schlägt und schlägt und schlägt und wo ist es denn jetzt? Und jetzt hat man das Nest eigentlich schon wieder fast komplett ausgehöhlt.
Ja, und dann guckt man dann irgendwie, da muss man auf die Karte gucken und dann fällt manchmal auf, dass es dann doch irgendwie runtergefallen ist.
Genau, aber das Schöne ist, das ist auch dieses akustische Signal, wenn man das Ei rausgeschlagen hat, dass dann so ein großer Schrei oder so kommt. Das finde ich eigentlich auch, das finde ich auch ziemlich cool.
Ja, das Spiel, finde ich, kommuniziert während der Mission sehr, sehr gut, weil am Anfang ist es in der Mine zu sein schon ein bisschen unübersichtlich, um sich zu orientieren. Man hat ja zwar eine 3D-Map, an der man dann auch quasi nicht nur in die Y- und X-Achse gehen kann, sondern auch eben in die Z-Achse nach oben, nach unten. Und dort zeigt es dann schon sehr schön, wo auch unser Objective in dem Fall ist, wenn es jetzt gerade das Ei ist. Aber da kann, also orientieren kann manchmal am Anfang überfordernd sein.
Ja.
Ich finde aber, dass das die UI da sehr, sehr stark unterstützt und auch wirklich gut hilft. Also ich habe mich da dann immer, wir haben es eigentlich immer geschafft, es dann zu finden, wo wir hin mussten, ja.
Genau, irgendwie geht das dann. Genau, ja. Was ich noch gerne zu den Missionstypen sagen würde, ist, dass wenn man jetzt die Mission geschafft hat, also die Alien-Eier gesammelt hat, die 6 Stück, die man da sammeln muss, oder die, weiß nicht, 250 Mokit, dann ist das noch nicht so, dass man den Run geschafft hat. Das ist ja hier auch noch mal ein bisschen besonders, denn da merkt man auch wieder, wie sehr die Corporation sich für ihre Mitarbeiter einsetzt, nämlich gar nicht. Man hat, vielleicht sollte man das auch noch sagen, so ein Gerät dabei, wo man dann seine Sachen reinschmeißt, so ein Mule, der einem die ganze Zeit folgt und den man die ganze Zeit beleidigt. Und der geht dann eben zurück zu der Transportkapsel, die einen wieder rausbringt, die aber natürlich nicht neben einem herunterkommt, das wäre zu einfach, sondern eben irgendwo auf dieser Karte. Und dann hat man in der Regel 5 Minuten Zeit, zurückzukommen und nach 5 Minuten fährt das Ding ab. Egal, ob man drin sitzt oder nicht, die Ressourcen sind ja dann da, das ist das, was zählt. Und wenn man es dann eben nicht schafft, weil ich dann zum Beispiel mit dem Ingenieur unterwegs bin und so blöd bin, über diese Plattform zu springen und dann einmal runterfalle und das dann zeitlich gar nicht mehr schaffe, zurückzukommen, dann ist der Durchlauf gescheitert, obwohl man seinen Missionstyp eben geschafft hat.
Mhm.
Und das,
ist mir auch noch nie passiert.
Mir natürlich ist es mehrfach.
mir aber, natürlich auch.
Aber das Schöne ist halt, dadurch, finde ich, bleibt die Spannung nochmal extrem hoch am Ende. Egal, wie einfach jetzt die Mission vielleicht war, du musst diesen Weg zurück irgendwie wieder schaffen. Und auch da kommen natürlich die ganze Zeit Gegner. Und da musst du es halt irgendwie wirklich schaffen, diesen Weg dahin zu finden. Und wenn du dich dann einmal verläufst, dann kann es unter Umständen kritisch sein. Und das
zieht sich durch alle Missionstypen durch. Das ist also zumindest alle, die ich gespielt habe, da musste man am Ende dann diese Rückfahrt machen.
Genau, den muss man immer machen.
Und weil du gerade die erwähnt hast, wie liebenswert diese Company ist und sich um die Mitarbeiter kümmert, es ist ja noch so, man hat ja Munition und die verbraucht sich und man verliert ja auch Leben im Kampf und so weiter. Man muss ja noch Ressourcen sammeln, um sich dann Nachschub kaufen zu können. Die Company kümmert sich ja nicht um jemanden, dass man genug Ausrüstung dabei hat, sondern muss sich selbst darum kümmern, dass man die während der Mission noch aufladen kann.
Genau, dafür muss man so ein ganz bestimmtes Mineral abbauen, das Nitra. Und wenn man, ich glaube, 80 zusammen hat, dann kann man sich eine Nachschubkapsel holen. Die reicht so da sind dann so 4 Bereiche dran oder 4-mal Nachschub, den man sich holen kann. Einmal Nachschub füllt einem das Inventar um 50% wieder auf. Naja, und wenn man alleine ist, dann ist das schon mal ganz gut. Dann muss man halt einmal diesen Transportding holen und dann hat man im Grunde 2-mal nachladen. Wenn man, spielt's auch viel zu dritt, dann muss man sich halt einigen, ne? Wer kriegt 2, wer kriegt nur 1? Das ist dann auch mal ganz interessant. Beziehungsweise bringt einem das gar nichts, wenn es dann so viel ist, weil der steht ja da. Der kommt ja nicht mit. Und man muss ja weiter, um die Mission zu erfüllen. Und man geht eigentlich auch nicht wieder zurück, um da nochmal nachzuladen.
Ja, das Spiel hat besonders viele kleine Haken und Ösen, ja.
Ja, wenn es so eine Mission ist, wo es zum Beispiel wenig Nitra gibt, dann hat man ein wirkliches Problem.
Ja,
weil, und ja, also man hat halt keine Munition irgendwann.
Ja, genau, dann hat man nur noch die Spitzhacke und die reicht in der Regel nicht gegen die größeren Gegner. Es gibt auch noch einen Missionstyp, da finde ich, ist es auch wirklich sehr essentiell, Munition zu sammeln. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, dass man einmal diese Elimination, dass man gegen Bosskämpfe, dass man eben Bosskämpfe machen muss, so zwei oder drei Stück. Da gibt es dann verschiedenste Bosse, die müssen wir, das würde jetzt ja das auch sprengen, die auch noch zu erklären. Aber da braucht man schon einmal volle Munition, um gegen einen Boss zu kämpfen, in der Regel. Da muss man zwischendurch wieder aufladen. Und dann hat man da schon so ein bisschen den höheren Druck, dann eben Nitra zu finden.
Fand ich auch Tatsache mit das Forderndste in der Zeit, wo ich sehr aktiv gespielt hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Missionstypen es damals gab, aber Elimination war immer etwas, da mussten wir uns ganz schön ranhalten, dass wir das dann auch tatsächlich packen.
Ja.
Also gerade wegen dieser Mangel an Munition oder halt eben Nachschub-Problematik.
Ja, genau. Im Idealfall hat man dann vielleicht sogar schon so Nitra, dass man schon kurz vor dem Bosskampf sich die nochmal Munition holen kann und dann im Kampf nochmal nachladen kann. Man wird ja auch immer ein bisschen geheilt. Kann man dann auch ganz gut
schon ein bisschen einsetzen. Oder wenn man Glück hat, fällt die Nachschubkapsel auf dem Boss.
Ja.
Das ist auch nett.
Genau, die richtet nämlich dann auch Schaden an, aber, und das muss man vielleicht auch mal sagen, es gibt Friendly Fire in dem Spiel. Das heißt, wenn man unter seiner Nachschubkapsel steht, dann tut's weh.
Ja.
Und wenn man sich vor den Bohrer stellt, der seinen Flammenwerfer gerade aktiviert, dann tut das auch ganz schön weh.
Ja, das tut richtig weh, ja.
Ja.
Oder Wie hat euch denn Escort, also die Escort Duty heißt ja auf Englisch, wo man diesen Drill Dozer oder wie der heißt, beschützen. Ja. Das sind so Escort Missionen. Die habe ich immer ganz besonders ungern gespielt, muss ich ehrlich sagen, weil sie, finde ich, auch besonders schwer waren. Wie ging es euch mit denen?
Ich fand die mit am einfachsten.
Ich auch.
Was?
Ja, die fand ich mit am einfachsten. Was ich ganz cool finde, ist, sie hatten mit einem Update, was gar nicht so lange her ist, den Endkampf nochmal ein bisschen verändert, weil so mit der Zeit war es ein bisschen langweilig. Also man geht mit dem Drilldozer einmal durch die Karte, man muss den beschützen vor den Viechern, der darf nicht kaputt gehen, zwischendurch muss man mal nachtanken und am Ende kommt man auf so eine große Kugel zu und da gibt's dann vier Phasen. Und früher waren diese vier Phasen komplett fest definiert. Man wusste, als erstes kommt ein Schwarm, dann fliegen Gesteinsbrocken durch die Luft, dann kommt wieder ein Schwarm und dann kommen noch so Laserdinger, Türme hoch, die man weghauen muss. Und mittlerweile ist das zufällig geworden. Und die Kugel schmeißt auch noch wiederum mit kleineren Kugeln, die einen dann einsperren können, wo man sich dann wieder rausbuddeln muss. Das ist dadurch noch mal ein bisschen abwechslungsreicher geworden. Aber die Mission fand ich eigentlich immer recht simpel, weil der Dozer darf ja auch an zwei von drei Stellen kaputt gehen.
Ja, das Beschützen selber war nicht das Problem. Ich fand genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Endsequenz, die fand ich immer sehr fordernd. Und ich fand es immer ziemlich deprimierend, wenn man diesen kompletten Beschützungsweg hinter sich gebracht hat und dann ausgerechnet beim letzten Moment gescheitert ist. Und das ist ein paar Mal in meinen Runden passiert.
Mhm. Ja, mir ist es nur einmal passiert.
Man muss ein bisschen gucken und wissen, was man tut. Also was man in welcher Phase machen muss. Wenn man die Lasertürme zum Beispiel nicht kaputt schlägt, dann wird es schwer. Und immer mal wieder hinlaufen und reparieren. Aber eigentlich ging es dann immer. Das hatte ich jetzt nicht so starke Probleme mit dem Missionstyp.
Ich glaube, das ist der einzige oder einer der wenigen Missionstypen, wo man auch wirklich zusammenarbeiten muss. Also ich hatte jetzt, bei mir war es nur einmal, dass es gescheitert ist. Und das war, glaube ich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Oder drei oder vier oder irgendwie sowas. Weiß jetzt nicht mehr, wie es gibt.
Fünf.
Und da hat halt niemand diesen Bohrer repariert. Und dann ist natürlich schnell vorbei. Also.
Ja.
Aber in Wirklichkeit reicht es, wenn halt einer repariert. Aber ansonsten ist das okay. Also es ist eigentlich eine Abstimmungssache.
Ein Missionstyp, der mir.
Entschuldigung,
wollte nicht ans Wort fallen.
Nee, kannst schon, war schon.
Okay, ansonsten ein Missionstyp, der mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, ist die Industriespionage.
Ja.
Wo man eben Pläne einer Konkurrenz, von einem Konkurrenzunternehmen eben holen muss. Da ist es so, dass man so einen großen Zentralcomputer im Grunde hat, den man hacken muss. Und dazu braucht man erstmal so zwei Hackpunkte, die man finden muss. Kann dann so großen Kabeln folgen. Das ist schon ziemlich cool. Und dann hat man da irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist, da muss man dann entsprechend so Hacking-Drohnen irgendwie so platzieren und dann noch den Hacker irgendwie beschützen. Und am Ende gibt es dann auch nochmal einen großen Bosskampf, wo man dann auch sehr zielgenau schießen muss, wo viele Viecher kommen, wo Arme, so Greifarme nach einem schlagen. Genau, und man eben wirklich sehr zielsicher diesen Boss in einem bestimmten Bereich treffen muss, um überhaupt Schaden zu machen. Aber der ist sehr cool, der Missionstyp, aber man, ja, den musste ich ja wirklich ein bisschen lernen.
Nee, der ist auch wirklich schwer, also gerade mit höheren Schwierigkeitsgrad, finde ich, da macht der Boss ja so extrem viel Schaden. Mhm. Da macht er so Wellen, also so Hitzewellen oder Schildwellen oder wie auch immer das, wie man das bezeichnen will. Und wenn man von denen getroffen wird, dann ist man schon halb tot. Also ja. Und dann sind halt die ganzen Gegner, die ganzen Käfer, dann noch diese komischen fliegenden Drohnen von dem. Ich finde die schon hart. Also da muss man sich auch immer vorbereiten. Das merkt man auch an den Mitspielern, wenn man mit anderen spielt. Die bereiten sich da teilweise vor und bauen halt mit dem Engineer, dann mit dem Plattformen einen Ring und solche Geschichten. Das ist schon nicht ganz ohne, finde ich.
Ja, da muss dann eben das Wichtigste aller Features dazukommen, dass man sich gegenseitig wiederbeleben kann. Denn das wird hin und wieder zur Notwendigkeit werden, weil man es halt nicht immer packt, dass man halt überlebt.
Wird auch belohnt. Also man kriegt dann mehr Punkte am Ende in der Auswertung oder Mission. Und
ja, das stimmt.
Ich glaube, da gibt es auch so zusätzlich, man ausrüsten kann, dass der Munition kriegt oder irgendwie sowas oder mehr Leben und solche Geschichten. Also man kann da durchaus helfen, dass das sich lohnt eigentlich, dass man hier unten wiederbelebt.
Genau.
Ja.
Genau. Dann vielleicht ein Missionstyp, der so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir alle Missionstypen durchgehen müssen, aber einer, der mir wirklich Bock gemacht hat, ist das Fördern von dem Flüssigmokit.
Ja,
wo man dann cool. Wo man dann so Ölpumpen, so eine Art Sehnen sehr stark an Ölpumpen platzieren muss. Und dann, das ist der Clou, mit der Basis mit Rohren verbinden muss. Und das ist manchmal auch wieder relativ knifflig, weil die dürfen natürlich nicht zu steil gehen, die Rohre. Und einmal hatte ich es, dass ich einen großen Raum hatte von einer Höhle. Und ganz oben, da war meine Basis und die ganzen Extraktionspunkte waren unten oder auf diesen Ebenen verteilt. Aber es war kaum möglich, irgendwie Rohre dahin zu legen. Zum Glück hatten wir einen Ingenieur dabei und konnten dann Plattformen noch schießen, wo man dann die Rohre drauf langführen konnte. Aber das kann sehr knifflig werden, je nach Ausgangslage. Aber es ist so geil, diese Rohre zu platzieren.
Und drauf rumzusurfen.
Ja, genau.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, deswegen sage ich es jetzt, wenn wir immer von Missionstypen und Karten sprechen, dann sprechen wir immer von prozedural generierten Karten. Also die Missionstypen sind quasi fest vorgegeben, aber es ist jetzt nicht so, als ob es da drei Karten gibt und man läuft immer dieselbe Karte. Nein. Also diese Höhlen werden prozedural generiert und dann kann es eben zu genau sowas kommen, was Jan gerade beschrieben hat, dass eben in der prozeduralen Generierung etwas generiert wird, was halt den Missionstyp allein durch die Art, wie die Karte gestaltet ist, eben herausfordernder macht oder eben nicht. Also manchmal hat man einfach ein bisschen Glück, dann ist so eine Karte einfach sehr zum Vorteil für einen generiert und dann hat man manchmal auch Karten, da hat man ein bisschen Pech, da wird es dann ein bisschen kniffliger, das zu lösen.
Genau, und man muss aber auch keine Angst haben, dass das alles sehr künstlich aussieht, weil das Schöne ist, das hatte ich mal in so einem Making-of gesehen, dass alle Bestandteile, die zur Generierung genutzt werden, sind alle handgebaut. Das heißt, es sind im Grunde so verschiedene Höhlen, die dann aber auch miteinander verschmolzen werden oder irgendwie ein bisschen komisch arrangiert werden.
Ah.
Aber es sind halt wirklich nur handgebaute Elemente, die verwendet werden. Von daher hat man wirklich immer einen sehr, sehr coolen, natürlichen Höhlenlook, aber auch sehr, sehr große Abwechslung.
Absolut. Ja. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich irgendwas zweimal gespielt habe oder so.
Fall.
Also
kein Fall.
Also das kam überhaupt nicht vor. Was man merkt, ist, dass es natürlich eine bestimmte Abfolge ist, vielleicht nicht Abfolge, aber es gibt halt schon so Sachen, dann geht man mal hier durch einen Tunnel und kommt mal wieder in einen größeren Raum. Wenn man häufiger unten in den Höhlen ist, dann sieht man schon bestimmte Muster und auch Sachen, die dann zu erwarten sind. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man einen Raum sieht und sagt, ah, den habe ich schon mal gespielt, da drüben ist das Objective oder so. Nee, so ist es nicht.
Ja, richtig.
Und es gibt Biome.
Stimmt, das haben wir auch noch. Ja, erklär doch mal.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es unterschiedlich gibt, aber es gibt halt diese Höhlen, die haben halt ein gewisses, sagen wir mal, Klima. Da gibt es halt dann Eishöhlen und da gibt es halt welche mit Lava. Dann gibt es welche, die haben nichts, sind einfach grün zum Beispiel oder braun. Dann gibt es welche, da sind so Kristalle, die so Blitze werfen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass mich durchläuft. weiß ich jetzt nicht, was gibt's da noch?
So ein bewachsenes Biom, wo dann auch so ja. Haken von der ja. Ecke kommen und dich weghauen oder mit
so
stachelige Ranken.
Also das, sowas gibt's halt, ja. Und das, und die haben halt dann auch, also zum Beispiel das Eisbiom, das verhält sich auch ein bisschen anders, man rutscht dann so ein bisschen mehr.
Mhm. Kann auch einfrieren.
Vor allem Dingen. Genau, da gibt's halt dann so Stürme teilweise, also entweder so ein Sandsturm oder ein Eissturm, je nachdem, was das halt jetzt für ein Biom ist. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wieso es ein Biom gibt, in dem es dann in der Höhle regnet.
Ja, das so ist das so ein bisschen
immer. Komisch.
Ja. Ja. Kommt halt ja, vor, da. Andere Planeten.
Ja, anscheinend, ja. Also anscheinend ist das mal
wenn du so eine hohe Luftfeuchtigkeit hast, muss es auch mal abregnen.
Ja. Ja, das ist, gehört da noch dazu. Also es sorgt halt alles gemeinsam für sehr viel Abwechslung.
Ja.
Das
ja.
Definitiv. Also an Abwechslung scheitert es in Deep Rock Galactic nicht. Nein. Das ist absolut dann, richtig.
Ich glaube, so mit der Mission sind wir soweit durch. Ne? Dann hätte ich so ein Thema, was ich sehr gerne noch ansprechen würde, und das passt super zum Thema Abwechslung. Und zwar gibt es verschiedene Seasons. Normalerweise ist es ja so in einem Spiel, wo es Season gibt, man hat einen Battle Pass, sowas in der Art gibt es da auch, und für den muss man dann irgendwie 20€ zahlen und nach, weiß ich nicht, 5 Monaten ist das Ding durch und der nächste kommt und dann kriegt man die Sachen nie wieder. Und hier ist es eben so, durch diese hohen Verkäufe können die sich halt leisten, diesen Battle Pass kostenlos zu machen. Das heißt, alles, was da so kommt, kriegt man kostenlos, kann sich das kostenlos freispielen. Und das Beste ist mittlerweile, dass man dadurch, dass sie eben den Nachfolger jetzt machen, kommt halt nicht mehr viel nach, dass man jetzt zwischen den Seasons wechseln kann. Das heißt, wenn man eine Season verpasst hat oder nur einen Teil gespielt hat, dann kann man im Haupt in dieser Lobby einfach sagen, ich möchte jetzt Season 2 spielen, und dann spielt man Season 2. Und wenn man dann irgendwie keinen Bock mehr auf Season 2 hat, dann spielt man Season 4 und dann kann man dann da weiterspielen. Und das merkt sich auch den Fortschritt. Und bei diesen Seasons ist es so, dass die immer so ein bestimmtes Thema haben, und dann gibt es immer noch mal so Nebenmissionen, die dann eben kommen können, die man dann eben noch mal bewältigen muss während seines Runs. Zum Beispiel gab es so eine Infizierung, und dann musste man da groß mit erstmal so einen Schaum drüber sprühen und dann das Ganze einmal absaugen. Dann kam das gehäuft, oder es gab mal so einen Meteoritenschauer. Genau, und so gibt es da auch noch mal ein bisschen mehr Abwechslung drin. Aber allein, dass man diese Seasons auswählen und noch mal spielen kann, das ist so ein super System.
Aber das ist neu, sagst du? Also seitdem
relativ neu, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder ein Jahr her oder so.
Okay. Aber ab Season 5. Halt wirklich cool. Und das, was du beschrieben hast, das mit dem Schaum auftragen und dann absaugen, ich mag diese Mission überhaupt nicht.
Man gewöhnt sich dran. Aber eigentlich finde ich so vom Feeling ziemlich cool, einmal so abschäumen, einmal absaugen. Es hat was. Aber ja, es ist nervig, weil es ist schwer, finde ich. Oder kann eben schnell auch nervig werden, weil man irgendwie noch ein Fitzel übersehen hat.
Ja, eben. Aber das also geht das dann. Zum einen.
Aber man kann es ja dann eben über die Seasons ja auch ausschalten.
Also gefühlt hat das ja, versteht das auch keiner irgendwie nicht, wie das funktioniert.
Und das finde ich ja nicht recht klar.
Also online, also wenn ich das spiele, dann macht da jeder irgendwie was und kriegt es nicht hin, das, was man genau machen muss.
Ja gut, das weiß ich nicht, inwiefern das repräsentativ ist mit Randoms online, weiß ich nicht.
Funktioniert gut, muss ich aber sagen. Funktioniert eigentlich generell sehr gut. Nur bei dieser einen Mission merkst du halt irgendwie, dass da irgendwie viele es nicht verstehen, wie dieses System funktioniert.
Ja. Ja, wenn wir jetzt gerade schon über Randoms und mit Freunden und so weiter spielen, also dieses Spiel ist schon auf den Multiplayer ein Stück weit ausgelegt in der Idee, aber, und das finde ich, muss man einfach hervorheben, es spielt sich wahnsinnig gut solo.
Ja.
Und das ist einer Designsache zugrunde gelegt. Denn ich denke, wenn sie diese Designentscheidung nicht gemacht hätten, dann würde es sich unweigerlich viel schlechter spielen. Denn wer im Solo-Modus online geht und spielt, ist nicht alleine. Denn es gibt diese wunderbare Begleiter-Drohne, kann man das so sagen? Drohne?
Ja. Bosco.
Die Bosco, genau, die einen hilft, die einen auch mal wiederbelebt. Die aber jetzt nicht irgendwie super übermächtig ist und quasi für einen selbst das Spiel macht, aber die einem schlicht und einfach beiseite steht, sodass man ein bisschen weicher fällt, wenn man jetzt halt im Singleplayer irgendwo einen Fehler macht. Ja. Und das ist wahnsinnig gut gelöst. Ich finde schon, dass im Solo-Spiel sich einzelne Charaktere besser und einzelne schlechter eignen. Also ich denke schon, dass man wahrscheinlich, wenn man mit einem Single-Driller unterwegs ist, das Leben ein bisschen schwerer ist wie mit einem Scout, kann man das so sagen?
Kommt ein bisschen auf den Missionstyp an. Also was ich mal gemacht hatte, war, also was schwer ist mit dem Bohrer sind, wenn du Bossgegner hast. Also den Elimination alleine mit dem Bohrer ist ein bisschen knifflig, weil du manchmal Schwachpunkte hast, die du eben treffen musst. Und seine Hauptwaffe ist halt einfach Flächenschaden. Und die Industriespionage, wo du am Ende auch gegen den Boss sehr gezielt schießen musst, das geht dann nur mit der Zweitwaffe, weil das auch auf Distanz geht. Ansonsten kann man, finde ich, die anderen drei alle gleich gut geeignet. Und den Bohrer bei so einer Mission, wo du einfach Edelsteine ausbuddeln musst, ist einfach Gold wert. Kommt da tatsächlich ein bisschen auf den Missionstyp an. Aber es ist mit allen lösbar. Aber mit manchen ist es halt je nach Missionstyp schwerer.
Genau. Also so kann man es, denke ich, festhalten. Und das finde ich auch eine super Entscheidung vom Entwicklerteam, dass man also klar den Fokus auf den Multiplayer legt und auch sagt, okay, wir sind ein Multiplayer-Spiel, aber sich eben dann trotzdem an die, weil ich glaube, es war auch ein Ruf aus der Community, dass man eben sich schon wünscht, das Spiel eben auch alleine spielen zu können. Und da haben sie einfach eine wahnsinnig gute Lösung gefunden. Ja. Das habe ich auch gerade am Anfang, weil ich bin ja eigentlich eher ein Multiplayer-Spieler und ich habe das Spiel auch in der meisten Zeit Multiplayer gespielt, nur bei mir in der Spielergruppe kam dieses Zwerge-Thema nicht bei allen so super gut an. Und deswegen haben wir es nicht immer geschafft, eine Gruppe zusammenzubekommen. Und ich hatte aber wahnsinnig Bock auf das Spiel. Ja, und dann hast du dich halt alleine eingeloggt und hast trotzdem einen lustigen Abend gehabt.
Genau.
Weil es das Spiel einfach hergibt. Ich würde es immer lieber mit Freunden spielen. Ich bin nicht so jemand, der sich gerne mit Randoms spielt. Das mag ich nicht.
Mich auch gar nicht.
Und dann nutzt man halt eben, dann nutzt man halt den Singleplayer-Modus. Und der funktioniert hervorragend. Also man kann das Spiel uneingeschränkt jemandem, der nur alleine spielen möchte, auch für ein paar lustige Stunden empfehlen.
Genau. Und Bosco kann einem wirklich so gut helfen. Der kann in den Missionen fast alles machen. Man kann über ein einfaches Zeigersystem kann man dem einfach sagen, was er machen soll, ob er jetzt irgendwo graben soll oder irgendwie so einen Edelstein, den man ausbuddeln will, wo man nicht rankommt, kann Bosco dann eben machen. Oder wenn man das selber gräbt, weil man eben den Bohrer hat, dann unterstützt er einen eben im Kampf, kann einen wiederbeleben. Das ist echt großartig.
Ja. Und man kann ihn in der Lobby upgraden und dekorieren.
Genau. Dekorieren ist auch ein guter Stichpunkt, weil es gibt auch noch unzählige kosmetische Sachen, die man eben freischalten kann. Jetzt über Events gibt es dann jedes Mal so zu Ostern irgendwie ein Event, wo es so 2-3 neue Sachen gibt. Oder über den Shop, wo man so eine mit der Ingame-Währung, die man sich erspielt, dann eben Sachen kaufen kann. Achso, und auch bei diesen saisonalen Events gibt es immer die Möglichkeit, alles freizuschalten, was es in den Jahren davor auch gab. Also, dass man auch da immer die Möglichkeit hat, wenn man später einsteigt, die Sachen immer noch zu bekommen. Die einzige Sache, wo man eben tatsächlich noch Geld lassen kann, ist halt tatsächlich auch so ein paar Kostümpakete zu kaufen, die rein kosmetisch sind. Das sind mittlerweile richtig viele. Ich habe mir da immer mal wieder welche gekauft, tatsächlich, muss ich sagen. Einfach um das Studio zu unterstützen, weil ich habe mir das Spiel 2018 oder so gekauft und dann spielt man es. Ich bin jetzt bei fast 200 Stunden. Dann finde ich das fair, da einfach mal so ein Paket für, weiß ich nicht, was das kostet, da 8 € oder im Sale dann für die Hälfte, da einfach mal zu kaufen.
Ja, absolut.
Muss man aber nicht machen.
Nö, aber ich finde auch, also gerade in solchen Spielen macht es dann ja auch ein Stück weit Spaß, weil man merkt, wie fair es ist, die Monetarisierung. Und dann nimmt man einfach auch daran einfach teil, weil man, wie du schon sagst, eben gerne den Service annimmt und dann gerne halt auch was zurückgibt, wenn man eben die Chance dazu hat und eben nicht gezwungen wird, es zu machen. Also zumindest mir geht es dann so immer, dass ich das, ich kaufe mir jedes Jahr bei Last Epoch zum Beispiel, wenn die was rausbringen, irgend so einen Unterstützerpack, weil ich es toll finde, was die machen und es kostet dann irgendwelche 7 €, dann habe ich wieder irgendein Kuscheltier, das ich nicht brauche, aber man hat halt denen für ihre Arbeit, die sie jetzt die ganze Zeit leistet, halt einfach ein Goodie zurückgegeben und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um eine Community gesund zu halten.
Auf jeden Fall. Spielerisch fällt mir noch eine Sache ein, die wir noch vergessen hatten. Später gibt es nämlich die Möglichkeit auch noch etwas, also 2 Sachen sogar. Einmal die Schwierigkeitsgrade. Also man kann das Spiel auf 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, glaube ich, spielen. Oder ich glaube, es kann sein, dass noch ein Texter dazu kam, weiß ich nicht genau. Das heißt, man kann das Spiel auf dem niedrigsten sehr entspannt spielen, dass es wirklich so ein gemütliches Feierabendspiel ist, wo man einfach mal ein paar Käfer wegballert. Oder wer das nicht mag, stellt sich das auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und hat echt ein sauschweres Erlebnis, wo man echt taktisch vorgehen muss, sich im Team, wenn man es mit dem Team spielt, absprechen muss. Das finde ich halt auch super, weil und für die ja auch gut, weil sie so ja eben auch eine sehr breite Spielerbasis dann eben ansprechen.
Ja. Es gibt ja Ja, es gibt sogar noch mehr Sachen spielerisch. Es gibt ja noch diese Modifier für Missionen.
Ah, ja, wo genau.
Es dann so, haben wir das nicht, als wir nicht einmal zusammengespielt sind, wir nicht mal erstickt?
Ja, genau, dann gab es so, genau so Sachen, dann nette Sachen, das kriegt man irgendwie nochmal Gold, was die Gegner extra fallen lassen, oder hat schwere Sachen, dass du halt immer Sauerstoff wieder auffüllen musst. Das ist ja manchmal ein bisschen komplizierter. Genau, und das kann das Ganze nochmal leichter und schwerer machen. Und dann gibt es ja auch noch weiteren so eine, wirklich so eine Roguelite-Geschichte, wo man nicht nur eine Mission macht, sondern ich glaube 3 Missionen hintereinander weg, wo man auch entsprechend seinen Schaden, seine Munition und so weiter, Nitra, alles behält und mit in die nächste Runde nimmt. Und das ist auf einem recht knackigen Schwierigkeitsgrad, wo man dann eben fürs Endgame, fürs Schmieden dann eben auch nochmal Sachen freischalten kann.
Ja.
Das hat auch eine sehr, sehr große Menge an freischaltbaren Sachen, die einen natürlich an der Stange hält.
Ja, da fallen mir eh 2 Sachen sogar noch ein. Also es gibt zum einen, in jeder Mission gibt es doch noch die Events mittlerweile, wo dann halt dieser Core Stone ist, den man zum Beispiel freischlagen kann und dann kommen da spezielle Gegner.
Ja, genau, das ist ja die Season Events, die ich ja vorhin schon
Ach so, das sind die
hatte.
Season Events.
Das ist ein Season Event, ja.
Ich dachte, Season Events wären immer was Spezifisches für die Season. Okay, Entschuldigung.
Ja, das ist ja das Spezifische für die Season.
Ach so, ich dachte, die sind ja immer verfügbar, dachte ich. Aber okay.
Nee, nur wenn man die Season spielt. Wenn du eine andere Season auswählst, hast du das nicht, sondern entsprechend andere Season-Events.
Ach so, okay.
Muss man ausprobieren.
Das weiß ich halt nicht. Ja, ich
wieder was gelernt. 30
Stunden ich habe nur 30 Stunden im Spiel, nicht 200. Und das andere ist ja, es gibt ja so Art Missionen noch, die man auswählen kann, wo man dann eine Reihe der Missionen hintereinander machen muss.
Ja, genau. Das sind diese tiefen Expeditionen.
Um Sachen freizuschalten.
Genau, die meine ich. Und dann gibt es später auch noch weitere härtere Events, die man auch noch spielen kann, die dann auch zufällig aufploppen, wo man dann auch wieder neue Rezepte dann zum Craften freischalten kann.
Die haben sich da so viel einfallen lassen.
Das ist Wahnsinn. Also man merkt halt, dass das Spiel durch eine sehr gute Early Access Phase gegangen ist und auch danach noch fleißig mit Content versorgt wurde. Das war ja tatsächlich so ein großer Kritikpunkt an dem Spiel, dass es eben irgendwann sehr repetitiv wird, und da haben sie, finde ich, sehr gut dran gearbeitet.
Ja, ich finde, dass die insgesamt sich sehr viel Mühe gegeben haben, Content zu liefern, der auch aus dem Wünschen der Community entwachsen ist. Ich mochte immer, und das könnt ihr jetzt gerne mal feedbacken, wie es bei euch war, was ich besonders an dem Spiel mochte, ist, dass die Zeit, die man investieren musste, gerade an so einem Abend, wo man so ein bisschen gestresst war, so wie du gerade gesagt hast, ja, dann komm, lass uns heute mal einen leichten Schwierigkeitsgrad machen, ich habe nur Bock, ein paar Käfer zu ballern. Auch das Zeitinvest ist total fair. Also man kann sich selbst was vornehmen und kann sagen, komm, wir machen heute mal einen schweren Run. Der dauert dann schon mal auch eine Dreiviertelstunde, Stunde, kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen.
Man kommt aber in den leichten Schwierigkeitsgraden dann auch mal eine Viertelstunde schneller durch und kann dann so für sich sagen, ja gut, komm, einen kleinen Run machen wir noch eine halbe Stunde und dann geht's ins Bett oder so.
Ja.
Und sowas finde ich immer sehr, sehr fair, weil gerade wenn man halt nicht nur gamen kann, sondern halt eben auch dazwischen noch ein paar andere Verantwortungen hat, sind solche Möglichkeiten Zeiten, in denen man ist im Run verhaftet. Man kann nicht Pause machen, man kann nicht sagen, jetzt warte ich mal ganz kurz.
Im Singleplayer schon.
Achso, ja gut, im Singleplayer schon, das stimmt ja. Aber logischerweise im Multiplayer geht es halt nicht. Und dann möchte man auch drüber bleiben und so einen Run fertig machen. Und wenn der dann halt eine Stunde dauert oder länger, dann ist das, finde ich, immer ärgerlich, wenn man dann eben keine Möglichkeit hat, das anders zu gestalten. Und das gibt das Spiel halt einfach her, zu sagen, okay, wenn du weißt, dein Zeitmanagement ist einfach so, dass du nicht weißt, ob du jetzt eine Stunde Zeit hast, dann spiel halt einfach einen leichteren Schwierigkeitsgrad und mach einen schnelleren Run.
Ja.
Und dann hast du trotzdem was gemacht.
Genau, die Missionen gibt es ja auch immer in unterschiedlicher Länge und Komplexität, und da kann man dann ja auch schon dann das so verändern, dass man dann eben eine kurze Mission macht. Da muss man vielleicht nur 150 Mokit sammeln, und bei der langen muss man dann vielleicht 300 sammeln. Da kann man das Ganze auch noch gut mit balancen, beziehungsweise je nachdem, wie komplex dann die Höhlen sind, da gibt es auch 3 verschiedene Varianten, wo einem das schon angezeigt wird, und je komplexer, desto komplizierter sind die Laufwege und desto länger dauert es dann natürlich auch.
Ja, also ich finde insgesamt, dass das Spiel jetzt nach 7, 8 Jahren, dass es quasi nach Veröffentlichung in der Weiterentwicklung war, in einem Best State ist, den es irgendwo sein kann.
Ja.
Wer das noch nie gespielt hat, kann trotzdem ohne Probleme, weil man einfach so angenehm auch reingeführt wird mit dem Spiel, wird der Anfang. Adrian ist ja das beste Beispiel. Ich habe für diesen Podcast mir noch ein paar Fun Facts rausgesucht, und einen, da dürft ihr jetzt mal ganz gerne raten. Was meint ihr, die wie viel häufigste Todesursache im Spiel ist Friendly Fire?
Die dritthäufigste.
Ich glaube, die war es
Oder? Ja, es ist die dritthäufigste Todesursache im Spiel. Also am dritthäufigsten wird man vom eigenen Teammate umgebracht.
Ich hätte gedacht, so die häufigste wahrscheinlich von den Viechern. Und die zweithäufigste ist doch bestimmt Fallschaden.
Warte kurz, das habe ich jetzt hier gar nicht in der Statistik drin.
Wie spezifisch ist denn die Statistik? Weil ich hätte nämlich gesagt, also natürlich von den Viechern, dann, ich hätte halt eigentlich gesagt, dass dann noch getrennt das große Explosionspack vom Driller.
Das ist Friendly Fire.
Ganz oben steht.
Das ist Friendly Fire.
Ich hätte halt gehofft, dass es noch getrennt ist. Und ich hätte also vielleicht gesagt, die zweitmeister an sich wäre im Eislevel irgendwo runter zu rutschen und zu sterben.
Du meinst Environmental Damage, ey.
Ja, genau.
Der höchste, also logischerweise die häufigste Todesursache, wie er schon gesagt hat, ist quasi einfach durch Aliens, Insekten, Bosse oder was ähnliches. Das zweite ist der Environmental Damage, also Stürze, Umgehungsgefahren, explosive Umgebung und so weiter. Und dann drittens eben Friendly Fire. Das vierte sind Statuseffekte. Und das fünfte sind Fallen und Umweltgefahren wie Sprengstoff oder explosive Rohre. Man sieht schon, in dem Spiel ist wahnsinnig viel los.
Explosive Rohre?
Gibt's eine Explosive das führen die halt hier so auf. Ich nehme an, das ist sehr selten, deswegen passiert es. Deswegen ist auch die fünfthäufigste Todesursache. Aber gut.
Okay.
Wir müssen mir so annehmen. Ja, in der Abyss-Bar, also die Bar, die in der Lobby ist, um jetzt mal wieder auf unseren Anfang zurückzukommen, kann man insgesamt 94 Millionen Biere bestellen. Das habe ich auch noch rausgefunden. Das fand ich auch noch einen sehr wunderschönen Zusatz. Wurden bestellt, Entschuldigung. Wurden bestellt, nicht kann man bestellen, ja.
Es sind leider nur 25, die man bestellt.
Ja, klar. Logisch. War ein Versprecher, Verzeihung. Ja, machen wir mal, weil es mich einfach auch interessieren würde. Ich meine, klar, Jan, du hast jetzt von uns die meiste Zeit in dem Spiel drin und wirst wahrscheinlich noch ein bisschen drin verbringen. Was ist denn für dich die große Faszination, was das Spiel ausmacht? Warum es denn bei dir so gut gelandet ist und immer noch landet?
Ich denke mal zum einen, das, was du gesagt hattest, dass man das halt auch super nach Feierabend einfach mal eine Runde spielen kann, ohne dass es, was man sich jetzt wirklich lange verhaftet. Und dann auch, dass es eben relativ leicht zugänglich ist und man es dann viel auch mit anderen spielen kann. Also ich glaube, das ist bei mir auch mit das Spiel, was ich mit am meisten im Koop bei mir auch gespielt habe, von meinen Spielen, die ich so habe.
Ja. Adrian, wie ist es
und
bei dir?
Zwerge und Abbau, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also gerade auch wie großartig, das haben wir auch gar nicht gesagt, wie großartig die Zwerge sind, was die für Kommentare abgeben, ne? Also die Taste V ist nur dafür da, Rock and Stone zu rufen.
Ja. Rock and Stone.
Und genau. Oder eben Kommentare, die sie dann abgeben, wenn man irgendwie von wem anders abgeschossen würde. Ey, pass doch auf, ich bin oder so. Also die nehmen ja auch kein Blatt vom Mund.
Ja.
Genau. Bei mir war das halt wirklich so, weil halt der Einstieg auch sehr einfach ist. Also klar, ich habe jetzt die ersten Missionen auch alleine gespielt und dann dachte ich mir so, ich probiere einfach mal online zu spielen. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert hervorragend, mit anderen, mit Randoms zu spielen. Da arbeiten alle zusammen, keiner quatscht. Das ist schon mal auch ganz gut. Das funktioniert einfach und nach der Mission, also der holt halt jeder wirkt halt aufgehoben und so weiter. Also es funktioniert wirklich gut und ich glaube, ich hatte es nur einmal, da haben die gesagt, die wollen irgendwie nur Leute mit, keine Ahnung, 3 Aufstiegen haben oder sowas. Okay, kommt vor. Aber das funktionierte wirklich problemlos. Man steigt einfach so in eine laufende Mission ein, wenn ein Platz frei ist und man spielt einfach mit. Das passt irgendwie. Ich fand das sehr unkompliziert, sehr niederschwellig. Und nach der Mission ist es eigentlich fast immer so, dass halt jemand dann ein Bier ausgibt in der Bar. Das ist halt auch ganz witzig. Die buffen ja auch zum Beispiel teilweise. Also das ist halt schon witzig. Ja, da blödeln die Leute dann in dieser Lobby rum.
Ja, also ich sag, bei mir war es vom ersten Moment an Tatsache dieses einzigartige Design. Und ich finde, das ist wahrscheinlich für den Erstkäufer mit der größte Unique Selling Point, dass man sich wirklich gesagt hat, in Ordnung, du kannst nicht zwischen 80 verschiedenen Rassen auswählen und erstellst dir irgendeinen Charakter und dann kannst du wählen, weil das hätten sie ja machen können, die hätten ja sagen können, die Zwerge sind ja gar nicht so zwingend erforderlich dafür, dass das Spielprinzip funktioniert. Es war ja eine persönliche Designentscheidung, dass es dort eben nur die Zwerge gibt und dass man sich dass man dieses Zwergische so lebt. Und das hat mich vom ersten Tag an total erwischt. Und dann war halt noch ein super Gameplay dran. Ich bin ja eh Gameplay-Fan und das Gameplay war für mich vom ersten Moment an einfach crisp. Das war super gepolished, hat einfach alles gepasst. Aber wenn es nicht diese Zwerge gegeben hätte, diese Designentscheidung, dann hätte mich das Spiel, glaube ich, gar nicht so abgeholt. Und ich verstehe ja, weil es in meinem Umfeld eben auch Leute gibt, die Zwerge ein bisschen doof finden, dass das auch den ein oder anderen, dessen Humor das vielleicht nicht ist oder dessen Design das halt nicht ist, abschrecken kann. Aber ich kann wirklich jeden, der solche Gefühle hat, nur bitten, probiert's bitte aus. Allein, dass wir, keine Ahnung, diese Bärte, die da so wahnsinnig geil dargestellt sind. Allein, dass das geht, wie man die Leute, wie man seinen Charakter einstellen kann, wie man mit dieses zwergisch Sein halt miterleben kann. Und dann diese Idee mit dem, dass die eigentlich alle immer auf der Arbeit sind. Das hat's für mich wirklich wahnsinnig gut verkauft. Und dazu halt noch ein gutes Gameplay und schon hat man den Simon in der Tasche. Das ist einfach so.
Ja, und das Spiel gibt's ja auch immer mal wieder für 9 € im Angebot mittlerweile.
Es ist im Game Pass.
Oder so.
Mittlerweile.
Oder das, ja.
Ich habe es auch Tatsache zu der Zeit einmal, obwohl ich es auf Steam besessen habe und ich hatte es dann vergessen, im Game Pass einige Stunden gespielt, als wir den Game Pass uns geholt haben und nochmal von vorne angefangen haben, habe ich dann, weil die Leute es halt im Game Pass hatten, habe ich auch es quasi im Game Pass gestartet, weil ich nicht wusste, wie das so also es ist ja nicht richtig Cross-Plattform, aber ob das funktioniert hätte. Und ich hatte den Game Pass in der Zeit und habe ich auch nochmal da, keine Ahnung, 15, 20 Stunden das im Game Pass versenkt, weil es mir überhaupt nichts ausgemacht hat, in Anführungszeichen nochmal von vorne anzufangen. Weil es hat sich nicht so angefühlt. Das war total in Ordnung. Dafür ist das Spiel einfach gut.
No. Ja. Vielleicht nochmal als kurzen Ausblick. Wir haben ja gesagt, das Spiel befindet sich in einem perfekten Zustand. Deswegen machen die Entwickler ja mittlerweile auch ein neues Spiel. Und das heißt, ist auch wieder im Deep Rock Galactic Universum. Das heißt dann Deep Rock Galactic Rogue Core. Sieht jetzt so vom Grundprinzip her genauso aus wie Deep Rock Galactic. Und schreiben sie halt, dass sie das erst als DLC wohl machen wollten, aber dann festgestellt haben, dass sie einfach Bock haben, noch mehr Neues zu machen, sich noch mehr auszuprobieren. Und das dann eben nicht funktioniert. Und ja, mal gucken. Also steht noch auf der Steam-Seite, dass sie Ende 2025 in den Early Access gehen wollen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt, bevor man da wieder enttäuscht wird durch irgendwelche Verschiebungen. Da machen wir fast nicht auf. Von daher, mal gucken, wann es dann kommt. Aber da habe ich echt Bock drauf.
Ja, du hast mich wieder erinnert. Meine Spire-Tränen sind noch nicht getrocknet.
Meine auch nicht. Vor allem haben sie sich da mit dem Trailer, den sie da ja zuletzt hatten, damit auch ziemlich selbst verarscht. Aber gut.
Ja, ist halt so. Lass uns den Podcast nicht so negativ beenden, sonst weinen wir alle.
Nein, vielleicht können wir noch auf ein zweites. Es gibt noch, die Survivor-Spiele sind ja sehr beliebt heutzutage und es gibt von einem anderen Studio, nämlich von Funday Games, Deep Rock Galactic Survivor. Das ist gerade frisch aus dem Early Access erschienen. Geht so halt in die Richtung, halt so ein Survivor-Spiel, wo man dann eben mit Zwergen durch die Gegend läuft und auch Gegner eliminiert und seinen Bulldozer mittlerweile auch beschützen darf. Großartige Spiel, super gemacht, wenn man auf sowas steht. Unbedingt spielen. Beste Umsetzung.
Es ist genauso wie das Originalspiel, nur mit weniger Missionen. Und von oben.
Aber es ist so gut umgesetzt. Herrlich. Was ich auch empfehlen kann, ist das Brettspiel zu Deep Rock Galactic. Auch eine grandiose Umsetzung als Brettspiel. Mit wunderschönen
Miniaturen. Das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, da gucke ich gleich nach. Das schaue ich mir an.
Schau dir das an.
Hat er mir schon mal erzählt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das funktioniert.
Es ist Wahnsinn. Kannst gerne mal vorbeikommen, dann können wir das mal ausprobieren.
Perfekt. Ja, dann hätte ich aber gesagt, dann schließen wir diesen wunderbaren, schönen Podcast jetzt hier an dieser Stelle. Ich hoffe, wir konnten euch dieses tolle Spiel ein bisschen näher bringen und ihr habt jetzt auch mal Lust, mit den Zwergen in die Tiefen runter zu klettern.
Oh, eins ist mir eben eingefallen.
Unbedingt.
Was dich auch so großartig macht, du kannst durch die Wände buddeln. Du musst nicht die vorgefertigten Wege nehmen. Du kannst dich auch einfach am Ende zum Blockport, wenn du zurück willst, einfach durchbuddeln mit dem Bohrer.
Das stimmt, ja.
Es ist großartig. Entschuldigung.
Das Schlimme ist, das könnten wir jetzt noch 8-mal machen, dass ich die Abmoderation anfange und irgendjemand fängt noch was ein. Wahrscheinlich sogar mir selbst, weil wir irgendwas vergessen haben, weil das Spiel so viel gibt und auch so viel Möglichkeiten, Anekdoten zu finden. Aber deswegen sind wir jetzt mal strikt hier. Wir machen einen Deckel drauf. Ich sage von meiner Seite schon mal tschüss. Schön, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Ich bleibt uns treu, hört die anderen M10Z-Formate, die sind wirklich alle sehr hörenswert und ihr Lieben dürft euch jetzt auch noch verabschieden, bevor wir hier zumachen.
Rock and Stone.
Ja, und ciao. Falls jemand spielen will, soll sich nur melden.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas Besonderes gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.